Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Von den drei Themen, die wir haben, haben wir heute Abend den Ruf in die Nachfolge. Und Petrus schreibt ja den Christen, denen er seinen ersten Brief schreibt, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Wenn wir den Fußspuren Jesu folgen, dann entscheiden wir uns dazu aus eigenem Willen. Niemand zwingt uns dazu. Hermann Betzel hat einmal gesagt, Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Es gibt viele andere Wege auf dieser Welt, auch vielversprechende Wege, und wir reduzieren unsere Freiheit darauf, dem Herrn nachzufolgen. Das muss ja einen Grund haben. Erinnern Sie sich noch, was für Sie ausschlaggebend war, als Sie sich entschieden haben? Ganz egal, ob Sie nun eine filmreife Bekehrung haben oder eine, die wenig an Dramatik bietet. Irgendwo muss doch der springende Punkt gewesen sein, dass Sie sagten, ja. Das ist übrigens auch die Frage, die ich oft Ehepaaren stelle, die länger verheiratet sind. Was hat dich damals an deiner Partnerin, an deinem Partner fasziniert? Was führte dazu, dass ihr Ja sagtet? Ist gut, noch einmal sich daran zu erinnern. Für mich war ausschlaggebend, dass Jesus der Garant war, dass er den Tod überwunden hat und dass ich hinter ihm her den Weg zum ewigen Leben finde, weil er eben der Weg zu Gott ist. Und dieser Entschluss, ihm nachzufolgen, hat tatsächlich mein ganzes Glück bedeutet bis heute. Er hat mich frei gemacht von den anderen Wegen, er hat mich frei gemacht von dem selbstbestimmten Leben, das so viel von krimineller Energie, von Gewalt und von Lüge bestimmt war. Jesus sagt zu den Männern am Strand, kommt, folgt mir. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Kommt, folgt mir. Das ist der erste Teil. Er sammelt sie erst zu sich, um sie dann zu verändern. Und das ist das Entscheidende der Berufung, wenn jemand Jesus kennenlernt, dass er sich dafür entscheidet, zu diesem Jesus zu kommen, mit ihm in eine Lebensgemeinschaft zu gehen, um von ihm ausgebildet oder befähigt zu werden, Menschen zu überzeugen von ihm. Er spricht hier von Menschenfischern, weil sie ja Fischer waren am See Genezareth. Diese Aufforderung stellt also nicht einen Anfang dar, sondern auch einen Schlusspunkt eines Prozesses der Überzeugung. Denn irgendwas muss sie doch bewogen haben. Einfach dieser Satz in die Gegend gesprochen, wird es nicht gewesen sein. Da muss schon vorher etwas gelaufen sein, dass sie sagt, jawohl, das will ich. Das war in meinem Fall das Werben um Gott durch die Frau, die später meine Frau wurde. Dieses Lesen in der Bibel, das Erkennen, wie andere im Jugendkreis ihr Leben an der Bibel orientieren und mit Jesus rechnen. Und ich wusste dann bei dieser Evangelisation, ich bin gemeint. Und er beruft uns, damit wir andere wieder berufen können. Das hat so etwas, Jesus ruft uns nicht, dass bei uns Endstation ist, sondern ich will. Ich habe etwas mit euch vor, bitte, kommt erst zu mir. Es ist freiwillig, niemand zwingt uns das auf. Und es gibt eine neue Art der Orientierung. Die Jünger mussten einfach mit Jesus gehen. Oder wenn wir Fußspuren folgen im Winter, habe ich das mal gemacht, als einer vor mir herlief durch den tiefen Schnee. Ich bin seine Tapfen, weil ich wusste, dort, wo er hingetreten hat, dort hält es auch. Und das war gut. Jesus zwingt sich nicht auf, sondern es ist ein Angebot. Er sagt, kommt. und sie haben die Wahl, zu hören oder nicht. So können wir Menschen immer nur vor die Wahl stellen, wir können sie aber nicht zwingen. Und diese Wahl macht unsere Würde aus. Gott gibt uns diese Würde, sogar zu ihm Nein zu sagen. Ich hatte eine Freizeit in Mallorca und eine junge Frau hat die Entscheidung getroffen, sie will mit Jesus leben. Ich habe ihr die Konsequenzen aufgezeigt. Ich wusste, dass sie mit einem Mann zusammenlebt, der Hindu ist. Und ich sagte, es wird dich etwas kosten. Es wird sich aber auf jeden Fall lohnen. Überschlage die Kosten und dann sprechen wir morgen noch einmal, denn es fiel ihr schwer. Klar, diese Entscheidung für Jesus bedeutet eine Entscheidung gegen diese Beziehung und das ist niemals leicht. Diesen nächsten Tag gab es nicht, denn die Frau ist in der Nacht bei Vollmond übers Balkongeländer gesprungen und abgestürzt. Noch ehe die unten aufschlug, wusste ich, es ist was Schlimmes passiert. Ich kam dann runter, habe mich über sie gebeugt, sah das Bein abgespreizt und wusste, da ist zumindest eine Fraktur. Ich sage, bleib liegen. Da sie aber so vor sich hin brappelte, beugte ich mich runter und betete so halblaut. Da packte sie mich am Kragen und fluchte und kratzte und schrie. Und dann wusste ich, zwischen dieser Entscheidung und am Vortag und jetzt war ein anderer da, in dessen Macht sie stand. Ne? Und ich habe dann gebetet im Namen Jesu, lass los. Sie ließ los, aber es gab noch zwei Schreie. Ich guckte mich um und dann standen hinter mir im Halbkreis Zuschauer. Zwei von denen hat es umgesäbelt, die sind umgefallen. Ich habe ein Problem. Da lagen drei Leute, sie und zwei andere mit Verletzungen am Hinterkopf. Eine Entscheidung für Jesus ist eine Entscheidung gegen den Fürsten dieser Welt und die bedeutet immer Kampf. Es kommt nicht so sehr darauf an, dass wir die richtigen Argumente haben. Es kommt nicht darauf an, dass wir alles wissen, sondern dass wir uns dessen bewusst sind, das ist ein geistlicher Kampf. Und er wird in den Herzen der Menschen ausgetragen. Und nun, die Frau kam in ein Krankenhaus in Palma de Mallorca und war weit weg von mir. Und ich hatte zufällig ein paar Wochen vorher einen Deutschen getroffen, der in Palma de Mallorca lebte. Er sagte, ich bin gekommen, um unter den Palmen von Mallorca mein Leben zu genießen und habe den Herrn gefunden. Ich rief ihn an und ich sagte, du, ich habe ein Problem. Habe ihm gesagt, dass diese Frau, was mit dieser Frau war. Ich hatte eine Menge Schwierigkeiten noch in dieser Freizeit, aber er hat sich um diese Frau gekümmert. Und diese Frau hat sich später bei ihm bekehrt. Nicht nur sie, sondern auch eine Spanierin in ihrem Zimmer. Gott ist also dran geblieben. Aber ich habe gemerkt, da ist Kampf. Wenn wir in seinen Fußspuren gehen, gehen wir nicht auf Wolke 7, sondern wir gehen auf einem Kampfplatz und entscheiden vieles damit auch, dass wir für Menschen beten und dass wir den Herrn bitten, dass er die Menschen in Berührung bringt. Ich will euch zu Menschenfischern machen, bedeutet genau das. Ein geistlicher Kampf, um die Menschen zu führen, die wir lieben. Einige Aspekte der Berufung. Gott gibt jedem seinen Platz. In der Gemeinde, am Ort oder in dieser Welt. Jeder von uns ist ein Individuum. Ich habe hier ein Bild von Louis Braille. Er hat die Braille-Schrift erfunden. Dieser Mann war blind und er saß bei seiner Mutter, als sie Kuchen backte. Und dann hat er wohl so eine Kiste mit Eiern vor sich gehabt, mit 6 Eiern. Hat mit diesen Eiern gespielt und ist auf die Idee gekommen, wenn man diese 6 Eier entsprechend legt, könnte man damit Buchstaben abbilden. Also hat er mit einem Ei oben links das A abgebildet, mit einem Ei oben links und darunter das B, mit einem Ei oben links und rechts das C und so weiter. Diese 6 Punkt Schrift. Ist nicht durch Zufall entstanden, sondern durch Nachdenken eines Mannes, der eingeschränkt war und der keine andere Möglichkeit hatte zu lesen, außer er hat so eine Schrift erfunden. Was ich damit sagen will, Gott beruft sich nicht die Reichen und die Schönen und die sowieso keine Probleme haben, sondern er beruft uns genau so, wie wir in dieser Welt leben. Ob blind oder gehörlos, ob eingeschränkt im Intellekt oder im Körper, egal wie, jeder von uns ist berufen, genau an der Stelle, wo wir sind. Wir sind genau an der strategisch richtigen Stelle. Warum? Weil wir denen, die genauso leiden wie wir, ein Mensch der Hoffnung sein können. Jeder von uns. Und hier liegt unsere Chance. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Gott kann alle, Jesus kann alle gebrauchen, die sich von ihm berufen lassen. Berufung hat also nichts mit dem zu tun, was ich kann oder tue, sondern was ich bin. Ja, Herr, ich nehme an, dass ich nicht der Intelligenteste, der Redebegabteste oder der Schönste oder der Reichste bin. Zu sagen, ich würde ja, wenn, ist unnötig, denn Gott will uns so haben, wie wir sind. Und er gibt unserem Leben, das scheinbar vertan ist, das scheinbar gar keinen Nutzen hat, einen Sinn, weil er uns genau dort braucht, wo scheinbar kein Sinn ist. Meine Lebenszeit bekommt durch die Berufung einen übergeordneten Sinn und hat darum ihre Qualität. Niemand von uns lebt zufällig. Und Jesus hatte eine Gruppe von Jüngern, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Und er konnte jeden von ihnen gebrauchen. Der tragende Grund für die Nachfolge besteht in der Lehre und im Vertrauen zu Jesus Christus. Paulus schreibt an die Christen in Korinth, wir verkündigen den gekreuzigten Christus als den von Gott versprochenen Retter. Für Juden ist das eine Gotteslästerung, für die anderen barer Unsinn. Aber alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, erfahren in dem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und erkennen in ihm Gottes Weisheit. Wir verkündigen den gekreuzigten Christus. Die Blamage schlechthin, gekreuzigt wurden Verbrecher, wurden Sklaven, wurden Aufrührer und der, den wir unseren Gott nennen, als den von Gott versprochenen Retter. Diese Spannung, die darin liegt, da winken die Leute ab, denn diesen Jesus brauche ich nicht. Aber wir verkündigen ihn als den, den Gott versprochen hat und wir erkennen, hoppla, das Alte Testament ist nicht einfach unnütz, sondern es führt uns dahin. Es ist genau das, was Gott vor Jahrtausenden schon zugesagt hat, schrittweise. Er ist es. Er, dieser Gekreuzigte, ist es. Wir erkennen Gottes Weisheit in diesem maßlosen Geschehen am Kreuz. Und darum gründet sich unsere Ausbildung zu Jüngern auf die Lehre der Bibel. Ohne Bibel kein Christsein. Bibelloses Christsein verkommt zur christlichen Folklore. Und die christliche Folklore hat den lieben Gott hervorgebracht, der ein Auge zudrückt, der über den man spöttelt und so. Gott ist der ganz andere. Kommt, folgt mir, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und das ist Teil unserer Ausbildung, biblische Lehre, in der Gemeinschaft, im persönlichen Bibellesen. Und wir erkennen es, weil Gott uns durch den Glauben den Heiligen Geist geschenkt hat und sich die Bibel uns erschließt. Und wir merken, dass genau das ist es. Es steht so klar da. Es ist so klar für uns, dass wir nicht verstehen, warum die anderen das nicht verstehen, obwohl sie das Gleiche lesen. Paulus spricht vom Erkennen und vom Erfahren. Wer nur Bibelwissen hat, aber Christus nicht erfährt, ist genauso schlecht dran wie diejenigen, die die Bibel nicht kennen. An Bibelkenntnis hat es den Schriftgelehrten nicht gefehlt. Jesus fragt, habt ihr nicht gelesen? Und wir haben eine Kostprobe ihres Wissens, als diese Weisen aus dem Osten kamen und fragen, wo soll der neugeborene König der Juden zur Welt kommen? Da wussten das genau, in Bethlehem. Dieses Bibelwissen hat sie aber nicht veranlasst, ihren Hintern hochzuheben und nach Bethlehem zu gehen. Die hätten nur ein Taxi nehmen sollen müssen, in 7 Minuten wäre sie dort gewesen, zu Fuß oder auf dem Esel eine Viertelstunde länger. Aber weit war das nicht. Nichts. Die Leute aus dem Osten sind hin. Bibelwissen. Habt ihr nie gelesen? Jesus hatte es mit bibelgelehrten Leuten zu tun, aber die hatten keine Erfahrung mit Gott. Das war ihnen so fremd. Wir glauben nicht nur etwas, sondern wir vertrauen auch jemanden. Und das macht den Glauben aus. Wir vertrauen auf Jesus. Die Lehre allein wäre es nicht. Vertrauen allein ist es auch nicht, weil wir dann Gott nicht wirklich kennen, sondern beides. Wir verkündigen. Menschenfischer zu sein, bedeutet, mit dieser Spannung auf die Menschen zuzugehen und zu wissen, mit ihrer Logik werden sie es vielleicht packen, möglicherweise aber auch nicht. Sie müssen im Herzen getroffen werden. Wie werden wir reden, wenn wir wollen, dass die Menschen im Herzen getroffen werden? Noch enger schnüren die Gesetze oder noch besser erklären. Es ist gut, wenn wir es können, wenn wir in der Lage sind, Glauben zu artikulieren, aber letzten Endes geht es um das Herz. Ich habe mit einem meiner Nachbarn gesprochen, ein skeptischer Mann, und ich wollte von Wundern beginnen. Und dann sagte er, hör mir auf mit Wundern, entscheidend für die Glaubwürdigkeit von Jesus ist doch, ob er auferstanden ist oder nicht. Da hat er schon Wesentliches erfasst. Ich staunte darüber. Wir haben uns halbe Nächte im Auto um die Ohren geschlagen, um darüber zu reden. Und ich habe ihm erzählt, wie ich Jesus erfahre, weil das sein Herz berührt hat. Und die Leute von heute, die interessieren sich in Schnurz für biblische Lehre. Das ist ihnen völlig egal. Ob wir das Glaubensbekenntnis vorwärts oder rückwärts kennen, ist ihnen völlig egal. Uns haben Leute zum Bibellesebund geschrieben. Ich war damals noch in der Strandmission im Sommer. Strandmission sind Aktionen vom Bibellesebund am Nordseestrand, wo wir Kinderstunden machen und Vollblutheiden erreichen. Und eine Frau schrieb, ihr seid eine tolle Sekte, wie kann man bei euch beitreten? Mir ist erstmal die Kinnlade auf den Tisch gefallen und dann wurde mir aber klar, es ist dieser Frau völlig egal, was wir glauben, die schaut nur darauf, wie wir wirken. Von daher ist das Gezänke oft, was ich in Gemeinden sehe, mir unverständlich. Ich kenne eine Gemeinde, die haben gestritten, ob Christus ist der Herr oder Christus ist Herr, an die Außenfassade kommen soll. Ob nach Elberfelder oder nach Luther. Die hatten Probleme. Ne? Das ist den Leuten, die das lesen, sowas von egal. Wo wir falsche Prioritäten setzen, und das tun wir oft und beschäftigen uns mit uns selbst, vergessen wir die Menschen, weil wir darauf pochen, diese Übersetzung und so. Wir verstehen es oft, genau am falschen Ende zu ziehen und ja, also erfahren und erkennen. Erkennen kann auch unterschiedlich sein, aber unsere Erfahrung kann uns niemand nehmen. Wir erkennen, dass Jesus der Retter ist. Und das griechische Wort Ichthys setzt sich ja zusammen auf Jesus Christus, Theos, Hyos, Soter. Das heißt, Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser. Das bekennen und erkennen wir. Und davon lassen wir nicht los, denn das bedeutet unser Leben. In seinem Namen haben wir das Heil. Konsequenzen der Nachfolge sind, und das wird uns gezeigt, Markus 1, Vers 18, sofort ließen sie die Netze liegen und folgten ihm nach. Ich frage mich, was wir der Vater gedacht haben. Hey, hallo, wo geht ihr hin? Die Netze sind noch nicht gepflegt. Ne? So, ich weiß nicht, wie das war, aber sofort. Sie haben das nicht auf die lange Bank geschoben. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Heute, jetzt ist der Tag, an dem wir Entscheidungen treffen können. Heute, das Jetzt, ist die wichtigste Zeit in unserem Leben. Vergangenes können wir nicht rückgängig machen, übermorgen können wir nicht verfügen, aber jetzt. Und darum ist es so wichtig. Sofort folgten sie. Sie haben Jesus erlaubt, ihre Pläne zu durchkreuzen. Und Nachfolge heute bedeutet immer noch, uns ihre Pläne durchkreuzen zu lassen. Es ist gut, wenn wir planen, ohne Planung geht es nicht, aber verfügbar sein für Gott bedeutet, dass ich manchmal eben Prioritäten setzen muss und hier, sie folgen Jesus dem Ruf. Ich war einmal auf dem Sprung zu einem Dienst, hatte schon die Autoschlüssel in der Hand und dann klingelte das Telefon. Ich dachte, gehst du dran, gehst du nicht. Ich bin dran gegangen, habe es augenblicklich bereut. Am Telefon war eine Frau, die mir angekündigt hat, dass sie sich umbringt. Ich hatte diese Situationen schon öfter, aber dass ich sie öfter hatte, bedeutet nicht, dass ich darin geübt bin oder Profi, sondern es ist jedes Mal neu eine Herausforderung. Meine erste Selbstmorddrohung bekam ich als junger Mann, war ich noch Polizeibeamter, bin Streife gelaufen. Mein Kollege wollte nicht und er hat sowas gezedert und gemeckert. Ich habe mich durchgesetzt, wir sind weiter, bis er seine Pistole nahm, sich auf den Kopf setzte und sagte, wenn du mich zwingst, weiterzugehen, erschieße ich mich. Oh Mist, dachte ich. Jetzt habe ich ein Problem. Ich überlegte und dachte, wenn ich jetzt nachgebe, hat er mich in der Hand. Er wird sie immer wieder ziehen und so. Und ich tat zweierlei. Ich sagte, okay, dann drück ab. Und ich betete innerlich, Herr, lass es nicht zu. Ich habe ihn nochmal ermutigt, drück ab, ich warte. Er hat ihn wieder eingesteckt. Ich bin zum Wachabenden, habe ihm gesagt, was passiert ist. Dann war er vom Fenster. Am nächsten Tag war er kein Beamter mehr. Und jetzt diese Frau, die war eine Woche vorher da, wegen furchtbarer Dinge. Und jetzt, ich bringe mich um. Ich war in der Bredouille. Da war ein Dienst, der zugesagt war. Und da diese Frau, die schwer atmend am Telefon hing. Sollte ich Held spielen, 60 Kilometer in die falsche Richtung fahren und die Gemeinde hängen lassen? Ich betete innerlich zum Herrn. Ich sagte, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und eine innere Stimme sagte, bete mich an. Ich sagte, Herr, ich bin jetzt nicht in der Stimmung anzubeten. Anbetung wird ja oft mit Emotionen und so gleichgesetzt. Anbetung kann Emotionen haben, beruht aber nicht darauf. Wieder, bete mich an. Ich hörte der Frau zu und hörte die Stimme, bis ich mich entschloss und zu sagen, halten Sie einfach mal ein, ich habe eine Idee. Ich bete jetzt mit Ihnen vor Gott. Sind Sie bereit? Ja. Dann habe ich übernommen und habe den Herrn angebetet. Wir haben den Herrn angeschaut, ich habe ausgesprochen, wer der Herr ist, wie er ist. Wir können nur dann anbeten, wenn wir den Herrn kennen, wenn wir etwas wissen über seinen Charakter, über seine Heiligkeit, über seine Größe. Seit Jahren markiere ich mir in meiner Bibel alle Selbstausgaben über Gott, Aussagen über Gott, weil ich wissen will, wer er ist. Und weil ich mir es vor Augen halten will, wenn ich in Zweifel bin über ihn. Weil so oft verstehe ich Gott nicht. So oft habe ich das Gefühl, er lässt mich gegen die Wand laufen. Und dann vergewissere ich mich neu, nee, wer bist du? Ich bin kein Gott, der der lügt und so. Oder Gott ist Licht und Finsternis ist nicht in ihm. Und solche Dinge habe ich einfach vor der Frau und mir ausgesprochen. Und ich merkte, wie ihr Atem leichter geht. Und dann sagte, es ist gut, Herr Mühe, es ist gut. Ich sehe Licht, es ist wunderbar. Ich bringe mich nicht um. Und ich wusste, genau das war's. Zur Verfügung, verfügbar sein für Gott. Ich habe in einem Jahr mal Interviews geführt in allen Gemeinden, wo ich war. Ich wollte wissen, redet Gott denn heute noch in Gemeinden oder zu Menschen? Und ich staunte, Gott redet durch sein Wort, aber auch auf andere Weise, und zwar überall. Also auch dort, wo man das von der Gemeinde her gar nicht, wo man da gar nicht mit rechnet oder das für unmöglich hält und so, überall. Gott kümmert sich gar nicht darum, wie wir religiös organisiert sind. Er fragt nach unserem Herzen, nach unserer Offenheit. Und ich staunte darüber, dass Gott überall spricht. Eine alte Frau sagte mir, als ich noch ganz jung verheiratet war mit zwei Kindern, da hat mein Mann mich verlassen. Ich war völlig verzweifelt, ich hatte keinen Beruf und war so tief verletzt. Und sie sagte, ich habe mir vorgenommen, meinem Leben ein Ende zu setzen. Die Kinder schliefen, sie hatte sich den Wintermantel überziehen wollen und da legte ich eine Hand auf ihre Schulter und eine Stimme, tu es nicht. Die war jetzt über 80, sie weinte wieder und sagte, es war der Herr, er wollte, dass ich lebe. Verfügbar für Jesus. Hier begann für die Frau etwas. Sie spürte, dass der Herr aus der himmlischen Welt in ihr Leben hineingreift, um sie zu berühren und um sie zu retten. Und sie ist in die Nachfolge gegangen. Es hat ihre Ehe nicht gerettet, ihr Leben nicht leichter gemacht, aber sie hat Sinn und Ziel für sich gefunden. Wovon sollen wir denn leben? Diese Frage muss den Jüngern doch gekommen sein. Als ich damals meinen Polizeiberuf an den Nagel hängte, meine Frau als Erzieherin aufhörte, dachte ich so, jetzt beginnt die große Armut, nämlich die Abhängigkeit vom Herrn. Aber ich habe ihn falsch eingeschätzt. Der Herr sorgt für die Menschen, die er beruft. Unsere Sorgen sind nicht seine, sondern da hat er keine Sorgen. Er weiß, wie er uns erhält und wie er uns trägt. Und das ist das Großartige. Jeder von uns, der dem Ruf Gottes folgt, der vielleicht sein finanzielles Wohlergehen aufs Spiel setzt, wird nicht ärmer dadurch, sondern reich. Und vieles, was wir uns nicht leisten konnten, haben wir geschenkt bekommen. Für die Jünger hieß es natürlich auch, Vertrautes zurücklassen. Das fällt uns oft schwer. Mit dem Tag meiner Umkehr musste ich Vertrautes zurücklassen. Es fiel mir nicht schwer, weil ich Neues vor Augen hatte. Aber das kann schon mal gefordert sein. Sören Kierkegaard sagt, das Christentum ist keine Lehre, sondern eine Existenzmitteilung. Christus hat keine Dozenten eingesetzt, sondern Nachfolger. Ich frage Menschen gern, was hat sich denn verändert in ihrem Leben vor und nach ihrer Umkehr? Bei Menschen, die schon im christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, oft wenig, weil sie nicht wirklich gottlos lebten, eben noch keine Verbindung hatte, bei anderen mehr. Aber wichtig ist ja nicht, wie wir angefangen haben, sondern wie wir weiterleben, wie wir weitergehen. Nachfolge bedeutet nämlich, sich verändern zu lassen, immer und immer wieder. Das ist ein Prozess, der niemals abgeschlossen ist. Paulus schreibt an die Christen in Ephesus, ihr werdet im Geist und Sinn erneuert. Nachfolge bedeutet ja nicht mehr heute in Israel hinter Jesus herzugehen, sondern in Stein dem Herrn zu folgen und ihm hier Ehre zu machen. Dadurch, dass ihr den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf, und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt hat. ist. Als Menschen, die das Lügen abgelegt haben, müsst ihr einander die Wahrheit sagen. Nachfolge ist also Lebensgemeinschaft mit dem Herrn. Was ich jetzt tue, kann da der Herr dabei sein? Ist das Nachfolge oder laufe ich einen anderen Weg, wo Jesus ja nicht hineingucken soll? Viele der alten Klamotten habe ich mit in mein neues Leben genommen, weil es mir nicht bewusst war, dass ich denken nach Sünde. Als ich mit 50 war, habe ich den Herrn einmal gebeten, erforsche mich und zeige mir meine unerkannte Sünde. Aber so in der Haltung, ne, jetzt guck mal, ne, ich war mir ziemlich sicher, lügen tue ich nicht mehr, nicht aus Gewohnheit. Und wenn, schon mal die Wahrheit nur so ein bisschen verbiegen, dass es zu meinem Vorteil kommt. Aber so richtig lügen, nein, stehlen sowieso nicht. Ich lege lieber was dazu. Ich habe da meine Lehren gemacht, aber ja, ich dachte, doch, such mal. Und der Herr ließ ich nicht zweimal bitten. Er fasste tief in mein Sein und holte meine Charaktersünden hervor. Charaktersünden sind die Sünden, die wir bei unseren Eltern abgrundtief gehasst haben, wo wir sagten, so will ich niemals werden. Ich kann sie trösten. Sie sind schon so, sie haben es so nicht gemerkt, nicht wahr? Das, was uns quer runterging, die Art, auf Probleme zu reagieren und so, genau das. Ich staune, in wie vielem ich das Abbild meines Vaters und meiner Mutter bin, es nur nicht wahrhaben wollte, weil ich das abgelehnt habe und merke es an mir selbst. Nachfolge bedeutet, ich will euch zu Menschenfischern machen. Ich will euch zu Leuten machen, die Menschen fischen können, durch ihr verändertes Leben, durch die andere Art zu leben, durch Bezeugen, was sie mit dem Herrn erlebt haben. Und das ist ein Prozess, der andauert bis heute. Nachfolge ist also Lebensgemeinschaft mit ihm. Immer wieder ablegen, was wir erkennen. Mir ist damals bewusst geworden, Sünden bis hinein in die Kindheit. Ja, damals habe ich noch nicht oft geweint, jetzt auch nicht mehr, aber da habe ich geweint über meine Sünden, weil ich erkannt habe, wer ich wirklich bin. Und ich habe es so als ein Geschenk empfunden, sie ablegen zu können. Mit diesem Gepäck brauche ich einmal nicht vor dem Herrn zu erscheinen. Ich brauche es auch nicht mehr durch mein Leben zu tragen. Was habe ich alles für Dinge gemacht von meinem Charakter her, was ich ablegen haben könne, das ist so wunderbar. Und Nachfolge bedeutet, so verändert zu werden, in seiner Schule neu geprägt zu werden. Aber Gott sei Dank, schreibt Paulus, ihr als frühere Sklaven der Sünde gehorcht jetzt von Herzen der Lehre, von der ihr inzwischen geprägt worden seid. Von der Sünde befreit seid ihr nun in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt. Früher musstet ihr ausrasten, wenn was schief geht. Heute könnt ihr, aber ihr seid nicht mehr darauf festgelegt, weil ihr die Wahl habt zu entscheiden. Reagiere ich nach der Art meines Vaters, die auch meine ist, oder reagiere ich so, wie es dem Herrn gefällt? Diese Entscheidung treffen wir immer wieder, Tag für Tag. Nicht indem wir sie uns so vor Augen stellen, sondern indem wir blitzschnell reagieren und eine Entscheidung treffen. Es ist, der Kampfplatz ist in unserem Herzen. Aber Gott sei Dank, ihr seid Sklaven der Sünde gewesen, gehorcht aber nun. Dieses Gehorchen ist ein freiwilliges. Ich habe mich verpflichtet, dadurch, dass ich zu Jesus komme, zu gehorchen und mich verändern zu lassen. Hier liegt unsere Chance, als Nachfolger verändert zu werden. Wir haben eine neue Art zu leben. Noch immer nehmen wir eine Schonhaltung ein. Ich hatte vor einigen Jahren heftig Rheuma und ich bin, selbst als die Schmerzen weg waren, immer noch gelaufen wie ein Rheumatiker. Meine Frau sagt, da hast du Schmerzen im Rücken? Nö, warum läufst du so? Ich sage, Ja, du hast recht, ne? Schonhaltung, Angst vorm Schmerz. Schonhaltung, Angst vorm Schmerz. Menschen mit Schonhaltung erkennen wir daran, dass sie für vieles keine Freiheit haben. Bei vielem gesetzlich sind, ganz eng, weil sie Angst haben, die Sünde kehrt zurück. Und Freiheit, mich zu bewegen, heißt, ich habe keine Angst, zurückzufallen. Warum? Weil ich mit dem Herrn in die Situation gehe. Wir hatten an dem Ort, wo wir unser Haus gebaut hatten, jedes Jahr ein Straßenfest. Wir haben alle zur gleichen Zeit gefeiert, haben gemeinsam gebaut, haben gemeinsam Maschinen ausgeliehen und so. Das war eine ganz gute Straßengemeinschaft. Allerdings war bei den Feiern dann immer, da ist zu viel Alkohol geflossen und dann sind dumme Worte gewechselt worden und so. Und wir wussten das. Und wir haben überlegt, meine Frau und ich, wir überlegten und entschieden uns, wir gehen hin. Haben aber einen Kompromiss geschlossen, wenn der Alkoholpegel zu hoch ist, werden wir uns verabschieden. Aber wir sind dabei. Meine Nachbarn, Adventisten, waren auch gefragt und die trafen auch eine Entscheidung. Sie sagten, wir wollen nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Und haben, um den Herrn zu ehren, sich eben ferngehalten. Sie haben ihre Entscheidung getroffen und wir. Aber während wir dann bei den Nachbarn saßen, dann saßen die, sagten, die sind sich doch zu fein für uns, ne? Und haben über die anderen hergezogen. Ich hörte das mit Interesse und habe aber geschwiegen. Und dann kam es vom Hölzchen aufs Stöckchen zum Thema Abtreibung. Und da sagte einer, du bist doch auch so ein Fromme. Was denkt ihr denn als Fromme dazu? Dann hat er mir praktisch das Silbertablett gereicht und später dachte ich, wie wunderbar, wären wir nicht hingegangen, hätten wir uns nie äußern können. Nun, wir hatten eine größere Freiheit, weil wir keine Angst haben mussten, dass der Schmerz oder der Rückfall kommt, sondern wussten, wir wissen uns berufen vom Herrn und wir können in dieser Gesellschaft sein, ohne ihre Unart anzunehmen. Bei anderen Malen bin ich gescheitert, aber auch das gehört dazu. Man lernt ja auch aus dem Scheitern. Die Kosten der Nachfolge. Ich wundere mich, dass oft Jesus nicht sich an die Leute gehängt hat und sagt, oh, bitte komm doch und so, sondern dass er scheinbar alles dran gelegt hat, dass sie wieder weggehen. Das sagt er bei Lukas 14, 25 bis 27, als Jesus weiterzog, bekleideten ihn viele Menschen. Er drehte sich zu ihnen um und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss ich ihm wichtiger sein als sein eigener Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister und selbst sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Er beansprucht den Menschen ganz, nicht nur ein bisschen. Will zu mir kommen und ich muss ihm das Wichtigste sein. Das sind hohe Forderungen. Erlösung gibt es umsonst, aber Nachfolge stellt eine hohe Anforderung. Und dann spricht er auch noch vom Kreuz. Und das Kreuz war kein Schmuckstück, dass man sich auf die Brust zieht und wenn es hart kommt, eben wieder reinsteckt, damit man kein Misstrauen erweckt, sondern das war ein Todeswerkzeug. Prioritäten setzen. Was ist mir wichtiger? Für mich bedeutete es, aus der Familientradition auszuscheren und nicht mehr wie sonst zu leben. Das schwarze Schaf zu sein. Ich habe bis zum Tag meiner Bekehrung zu meiner Mutter ein ganz enges Verhältnis gehabt. Wir waren eine Seele praktisch. Wir verstanden uns wortlos. Es gab nur zwei Frauen, die mich mit ihren Augen leiden konnten. Das war meine Mutter und meine erste Ehefrau. Wenn meine Mutter auf eine bestimmte Weise guckte, wusste ich, wenn wir irgendwo zu Besuch waren, wusste ich als Kind, jetzt bin ich satt. Und dann habe ich das Besteck weggelegt. Ne? Da brauchte kein Wort zu fallen. Der Blick genügte. Oder wenn meine Frau mich später mal anguckte, wusste ich, irgendwas ist. Entweder ein Knopf abgerissen, Schlitz offen, Schuh offen, irgendwas ist. Ne? Und so, das klappte. Es tat so weh. Diese Gemeinschaft hat einen Bruch erlitten, der nie wieder gepflegt wurde. Es war eine tiefe Kluft zwischen uns und die konnten wir nicht überbrücken bei allen Anstrengungen, dann über die Kinder und so. Wer zu mir kommt, dem muss ich wichtiger sein. Ich kann den muslimischen Eltern nachfühlen, deren Kinder Christen werden, oder jüdischen Eltern, die Christen werden. Das sind für sie verlorene Kinder. Das kann seinen Preis kosten, Nachfolge. Und das Kreuz tragen, Dieter Bonhoeffer hat über die Nachfolge geschrieben, er hat sein Kreuz getragen, er ist erhängt worden und andere tragen heute ihr Kreuz in Afrika, in Asien, in den arabischen Ländern, das kostet etwas. Bei uns auch. Die anderen beschimpfen uns oder sie verspotten uns oder wir gehören nicht dazu. Subtil, aber es ist da. In den Schulen und dort, wo wir sind, sind wir ein bisschen blemblem, weil wir nicht an die Evolution glauben, sondern an Schöpfung und so. Ne? Das sind Konsequenzen. Und die müssen wir tragen. Wenn mich manchmal Leute verhöhnt haben oder beschimpft bei öffentlichen Auftritten, dann habe ich oft gesagt, Herr, sie beschimpfen mich, aber sie meinen dich. Mich kannten sie ja nicht, aber weil ich für Jesus eintrat, haben sie mich beschimpft. Nehmt euer Kreuz auf euch. Da muss das Eigenleben sterben. Das bedeutete auch, als ich zum zweiten Mal geheiratet habe, dass wir geheiratet haben. Wie viele haben uns gesagt, wenn ihr nicht heiratet, liebt ihr euch doch genauso und habt die doppelte Rente. Jeder seine eigene. Und ich sagte, ich bin dafür der falsche Mann. Für mich bedeutet Treue in der Ehe und die Verbindlichkeit ein Abbild der Treue Gottes zu uns. Und da gibt es keine Unverbindlichkeit. Es kostet manchmal etwas. Wie oft habe ich mich gegen meinen eigenen finanziellen Vorteil gewendet, auch hier, aber es geht mir gut damit. Was wir gewinnen, ist mehr, als Geld uns jemals geben könnte. Ja, Nachfolge kostet etwas, aber es ist das große Ziel wert, zu dem wir berufen sind, denn wir sind herausgerufen in die Gemeinschaft der Glaubenden. Gott hat uns erstens gerettet und zweitens berufen, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Er hat sich dabei nicht nach unseren Leistungen gerichtet, sondern nach dem, was er lange vorher selbst beschlossen hatte und der Gnade, die er uns in Christus Jesus schon vor allen Zeiten geben wollte. Er hat uns gerettet, aber nicht als Individuen, dass wir Christen sind und uns unseres Heils freuen, sondern er hat uns gerettet und berufen, damit wir zu einer Körperschaft des Himmels gehören. Er hat das immer wieder gemacht. Er hat Abraham herausgeholt aus seiner religiösen und familiären Vernetzung in Ur, in Chaldea, in die Fremde geführt, damit er ganz abhängig ist von ihm und nicht mehr in dem religiösen System in Ur beheimatet ist. Gott hat sich Israel zu seinem eigenen Volk erwählt und er hat sich die Gemeinde erwählt, dass sie zum Herrn gehörig sei. Wir sind eine Körperschaft des Himmels. Und alles, was wir leben, leben wir zu seiner Ehre oder dafür, dass sein Name in den Schmutz gezogen wird. Und darum ist es so schlimm, wenn Schuld und Bitterkeit und Gram und Nichtvergeben in einer Gemeinde sind. Es fällt immer wieder auf den Herrn zurück. Wir sind herausgerufen in eine Gemeinde der Erlösung, in Menschen, die Jesus Christus erkannt haben. Und hier liegt unser Potenzial. Hier können wir punkten bei den Menschen, indem wir ihnen etwas anbieten von dem, was Gott uns durch die Gemeinde gibt. Menschen, die wie wir eine Beziehung zu ihm haben, die ihn kennen, die ihn erlebt haben, die sich von ihm versorgt wissen, die erleben, wie er zu ihnen spricht, wie er sie führt. Und das sind doch Dinge, die vieles wettmachen, was wir verlieren, wenn wir ihm nachfolgen. Wir sind berufen, eins zu sein in dem Herrn. Der Gott, von dem alle Gnade kommt, schreibt Petrus in Kapitel 5, Vers 10, hat euch berufen, mit Christus zusammen für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Er wird euch aufbauen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen, auch wenn ihr jetzt eine Weile leiden müsst. Mit Christus zusammen. Unser Leben ist nie mehr allein. Christus ist da mit uns. Und wo immer wir sind, er ist auch da. Und Paulus schreibt im Philipperbrief: Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden und in ihm zu sterben, um dann auch unter denen zu sein, die aus den Toten heraus auferstehen werden. Mit ihm zu leiden bedeutet, der Herr ist bei uns und mit uns. Er leidet mit uns und wir leiden, weil er leidet. Als ich mal von einem Dienst am Abend zurückkam, saß meine Frau weinend auf dem Sofa. Ich sagte: Was hast du? Warum weinst du? Ach, sie sagte: Ich habe gerade für unsere Kinder gebetet und bin eigentlich entmutigt. Das machen wir doch jetzt über Jahrzehnte und es tut sich nichts. Ja, ich habe darüber nachgedacht, habe beim Nachdenken und Reden mit den Rasche geredet und wurde dann so zornig auf Gott, dass ich ihm an diesem Abend gekündigt habe. Er sagte: Fertig. Mit mir brauchst du nicht mehr zu rechnen. Was? Wieso lässt du uns über Jahrzehnte beten für unsere Kinder und tust nichts, obwohl du Verheißungen gegeben hast? Hättest du keine Verheißungen in der Bibel gegeben, hätte dir niemand einen Vorwurf gemacht. Die Bibel wäre dünner und wir hätten uns nicht darauf eingelassen, wären aber auch nicht so enttäuscht. Ich war richtig wütend auf Gott und habe ihm gekündigt. Ich konnte in der Nacht nicht schlafen, bin dann raus. Ich wusste schon, warum ich nicht schlafen konnte, bin in meinem Arbeitszimmer auf und ab, war versucht zu beten, aber nein, ich hatte ja gekündigt, das wollte ich nicht. Und dann habe ich ein Kirchenväterbrevier herausgeholt, war bei Meister Eckhart gelandet und bei Meister Eckhart stand: Wir leiden mit ihm, wenn wir die Menschen lieben. Und da ist mir plötzlich aufgegangen: Ja, ich leide, weil ich meine Kinder liebe. Und ich leide, weil der Herr leidet. Das Leid, das ich um meine Kinder empfinde, ist doch das Leid, das der Herr trägt. Ich bin auf die Knie und habe den Herrn gebeten, habe den Herrn um Verzeihung gebeten, habe meine Kündigung zurückgenommen. Und der Herr hat dann zu mir noch weiter geredet, so im Inneren. Ich wurde angewiesen, Johannes 3,16 aufzuschlagen. Ich kann es eigentlich auswendig, aber ich habe nicht gewagt, es nicht aufzuschlagen. Und es war, wenn Gott mir Sachen wollte, als ich mich entschieden habe, diese Welt zu lieben, habe ich mich entschieden, an dieser Welt zu leiden. Weißt du, was es mich gekostet hat? Meinen Sohn. Und du kündigst, weil du nach ein paar Jahren nicht siehst. Du kündigst schon, ne? Jetzt schon, ne? Und mir wurde bewusst, ihn hat es alles gekostet, mich vielleicht anderthalb oder zwei Jahrzehnte. Und dann habe ich gesehen, wie schnell ich bereit bin, aufzugeben, Frust zu schieben und so. Und habe nochmal meine Kündigung zurückgenommen. Übrigens, Jeremia hat dem Herrn auch mal gekündigt, ne? befinde mich in guter Gesellschaft. Und mit dem Herrn zu hadern ist schlimm. Aber Groll und Zweifel runterzuschlucken ist schlimmer, weil das dann immer zwischen mir und Gott steht. Aber offen mit dem Herrn zu reden, das zerstört unsere Gemeinschaft nicht, weil Gott absolut zu uns steht. Er versteht uns, wenn wir hadern. Und ich habe verstanden, was Paulus meint. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden. Es ist sein Leid. Es sind seine Tränen, die ich empfinde. Als eine meiner Töchter uns ankündigte, dass sie mit einem Freund zusammenzieht, habe ich mit ihr gestritten. Und wir sind uns sowas in die Haare gekommen. Und dann sagte meine Tochter, ihr liebt mich doch nur, wenn ich so ticke, wie ihr euch das vorstellt. Nein, sagte ich, ich streite mit dir, weil ich dich liebe. Ich streite mit dir, weil ich nicht will, dass du die Verletzungen erlebst, die du davonträgst, wenn es wieder auseinandergeht in dieser Unverbindlichkeit. Und dann haben wir uns verstanden. Ich habe gestritten aus Liebe. Ich hätte auch sagen, mach doch, was du willst, rutsch mal doch einen Buckel runter, ist dein Leben. Nein, das ist nicht Liebe. Berufen zu sein in die Nachfolge bedeutet, um die Menschen um uns herum zu leiden. Die sind uns eben nicht egal. Die können uns eben nicht einen Buckel runterrutschen, weil sie uns so wichtig sind, weil wir möchten, dass sie gerettet werden, weil wir möchten, dass sie das Lebensglück erfahren, das wir auch erfahren. Und darum haben wir uns mit der Nachfolge dazu entschieden, an dieser Welt zu leiden. An unseren Kindern, an der Mutter, an der Schwiegermutter, an den nächsten Verwandten, an den Nachbarn, an den Arbeitskollegen, an der Welt insgesamt, weil wir ticken, wie der Herr ist. Weil wir denken und empfinden wie er, weil wir mit ihm zusammen eine Einheit bilden, die nicht mehr aufzutrennen ist. Aber Nachfolge bedeutet auch, um dann unter denen zu sein, die aus den Toten heraus auferstehen werden. Das soll es gewesen sein für heute Abend. Ich bete noch. Herr, wenn wir gewusst hätten, was Nachfolge bedeutet, hätten wir es nicht gewagt. Aber du hattest den Mut, uns zu berufen. Du hattest den Mut, uns Dinge anzuvertrauen, die größer sind als unser Vermögen, als unsere Kraft, als unser Charakter, weil du von vornherein im Blick hattest, uns nicht so zu lassen, wie wir sind, sondern uns zu verändern. Und ich danke dir, Herr, wo Menschen um uns herum sehen, dass wir uns verändert haben und noch verändern. Und ich danke dir, Herr, wo immer wir Zeichen deiner Liebe, deiner Fürsorge, deiner Freundlichkeit, deiner Hilfe sein können in unserer Umwelt, wo wir etwas abbilden in der Abfolge von deinem Licht, wo wir etwas abstrahlen von dem, was du auf uns zukommen lässt. Herr, wir können einfach nur staunen und dir Danke sagen, dass du uns für wert erachtest, in deinem Dienst zu stehen, als Menschen, die dich erfahren und bezeugen können, als den Retter und den Sohn des lebendigen Gottes, Herr Jesus Christus. Darum nehmen wir deinen Namen als eine Kostbarkeit und hüten ihn und rufen deinen Namen an, weil darin unser Heil ist. Wir beten dich an, weil du anbetungswürdig bist, weil du uns so sehr geliebt hast, dass du sogar den Tod am Kreuz auf dich genommen hast. Herr, gib uns die Kraft, im Leiden für dich nicht aufzugeben, sondern uns hineinzugeben, Herr, damit wir ans Ziel kommen und das ausrichten, wozu du uns berufen hast. Amen.